Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Jetzt läuft sie.
Sehr gut.
Jetzt läuft sie. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Start. Was hatte ich gesagt? Folge 35 sind wir, ne? Folge 35 heute. Wir durchbrechen die Pimmelparty ein wenig, die hier sonst immer stattfindet. Es ist leider so, oder? Also wir können ja gleich nochmal über das Thema reden, aber es ist gar nicht so einfach, behaupte ich mal, Gesprächspartnerinnen zu finden in diesem, keine Ahnung, Mikrokosmos, Hardcore, Punk, Metal, was auch immer. Deswegen freue ich mich heute umso sehr, dass Katrin heute da ist.
Ja, voll gut. Ich freue mich auch sehr. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, nachdem du mich angefragt hast, mit wie vielen Menschen, also männlichen Menschen, ich in meinem Berufsalltag zu tun habe.
Ist krass, oder?
Ja, total. Also es ist wirklich, ich kann an einer Hand abzählen, mit wie vielen weiblichen Promoterinnen ich überhaupt zu tun habe.
Also ich meine, Promoterin auf der einen Seite, dann hast du also dieses ganze Tourbooking, Business, Management, also dieser ganze Zirkus, der da irgendwie hinten dran hängt. Bands sieht es ja ein bisschen besser aus, würde ich mal. Also jetzt nicht optimal, ein bisschen besser. Aber ja, kommen wir gleich noch zu. Ja. Wir fangen bei dir an, wie immer. Woher kommst du?
Ich komme ursprünglich aus Lindenberg im Allgäu. Ich sage immer, dass ich aus Lindau komme, weil das so die nächstgrößere Stadt ist.
Okay.
Und weil ich da so ein bisschen sozialisiert wurde, weil ich lange Zeit im Club Woodville in Lindau gearbeitet habe.
Ah ja, okay.
Ist so ein bisschen die Größe SO36 und vom allgemeinen Verständnis her sehr basisdemokratisch organisiert. Okay. So, und da spielen dann Bands von, keine Ahnung, also damals, als ich da war, haben Bands von Broilers bis Sido gespielt. Also so.
Alles.
Alles einmal quer durch.
Ihr macht
da auch
Spot
ziemlich
da, ne?
viele Konzerte, ne? Ja, genau.
Ja, genau. Aber der einzige Spot da unten, oder? Oder gibt es da noch gibt's Alternativen?
Nee, nur, also es ist relativ nah an Österreich dran. Ne? Du könntest halt dann nach Dornbirn ins Konrad Zoom oder so gehen.
Okay.
Aber sonst in der Gegend nicht wirklich. Okay. Also wir sind dann, wenn wir irgendwie zu Konzerten gefahren sind, so als kleinen Roadtrip oder so, sind wir dann entweder nach Zürich oder nach München gefahren.
Obwohl Zürich wahrscheinlich ganz schön teuer ist, oder? Oder war zu der Zeit?
Ja, war auf jeden Fall. Der vegane Döner für 12 Euro, umgerechnet.
Ja.
Hat's
in sich, ne?
Auf jeden Fall.
Müssen wir ja trotzdem noch mal kurz klären, wie bist du denn zu dem Club gekommen oder zu deiner Anstellung da? Wie fing das bei dir an? Wann ging die Gitarrenmusik bei dir los?
Ja, das ging so ein bisschen los. Ich hatte einen Kumpel, der da schon aktiv war und der immer montags zur Montagssitzung runtergefahren ist. Also wir haben dann immer so eine Fahrgemeinschaft gemacht und später sind es dann ein paar mehr Leute geworden und sind dann immer zu dem Entscheidungsgremium eben hingefahren. Und was ich so cool fand am Club war, dass von Anfang an so diese Attitude war: Wer macht, der macht. Also wer Bock hat, was zu schmeißen, irgendwie eine Party zu veranstalten, ein Konzert zu veranstalten, den Biergarten umzugestalten, irgendwelche, keine Ahnung, eine Bar zu bauen, der macht das einfach so.
Okay, aber gab es da niemanden, der den Hut irgendwie auf hatte? Weil irgendwer muss ja, irgendwer muss ja für irgendwie was gerade stehen oder so.
Genau,
ne?
Also es gab 5 festangestellte Menschen, so den lokalen Booker, den Hausmeister, 2 Azubis und einen Techniker.
Mhm.
Und der Rest waren alles Ehrenamtliche. Und das war wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft, würde ich jetzt einfach sagen.
Alle hatten Bock, alle hatten das gleiche Ziel.
Richtig, irgendwie. Ja. Alle hatten Bock, was zu machen und zu reißen. Okay. Und so funktioniert das auch heute noch. Und alle Entscheidungen werden oder sind damals in der Montagssitzung eben abgestimmt worden. Also saß man dann 3 Stunden rum und hat wirklich auch lang diskutiert, teilweise auch über Bands, die dann vielleicht nicht ganz koscher waren. Und
Wie alt warst du da?
Da war ich so 17, 18 rum.
Okay.
Genau.
Okay. Aber davor schon mit der Musik irgendwie zu tun gehabt oder war das dann wirklich erst in diesem in dieser Montagssitzung, dass du dann da so ein bisschen...
Genau, also davor hatte ich mit Musik dahingehend zu tun, weil ich ziemlich früh angefangen habe, Saxophon zu spielen. Und da kann man halt nicht so viel mitmachen, ne? Also du kannst halt...
Ska-Band, oder?
Ja, richtig. Ja, tatsächlich. Das ist hier so mein Skelett im Keller, ist, dass ich mal in der Ska-Band gespielt habe. Sogar ziemlich lange. Also ich habe in der Schule in der Big Band gespielt und dann ist da draus quasi die Ska-Band entstanden. Und so bin ich dann auch...
Willst du einen Namen nennen oder behalten wir das lieber geheim?
Ist mir jetzt nicht peinlich oder so, das heißt Jump the Shark.
Okay.
Und ich habe dann relativ bald angefangen, einfach auch Shows für die Band zu buchen und geguckt, wo spielen andere Bands, wo können wir mitspielen.
Oh, womit raufzecken und
richtig,
so.
Richtig, ja, voll. Okay. Und irgendwann, ich habe gemerkt, dass mir der Teil eigentlich mehr Spaß macht, als selber Musik tatsächlich zu machen, weil ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht die begabteste Saxophonistin auf dem Planeten, so.
Aber es hat für die Band gereicht, oder?
Für die Band hat es gereicht, auf jeden Fall.
Und seid ihr rumgekommen? Wart ihr unterwegs?
Ja, ein bisschen. Also wir waren mal in Frankreich, in Tschechien, so, weiß ich nicht, wo haben wir dann noch so gespielt? Also hauptsächlich bei uns im Süden einfach, aber wir sind schon ein bisschen rumgekommen.
Aber dann wart ihr ja nicht so schlecht, oder?
Ich weiß es nicht genau.
Okay, also da in der Band gespielt, da mit Musik irgendwie schon in Berührung gekommen. Dann Montagssitzung?
Ja.
Wie ging es dann weiter? Also dann irgendwann aus der Band raus oder was?
Ich bin tatsächlich erst aus der Band so wirklich raus, als ich dann angefangen habe, mit anderen Bands auf Tour zu gehen. Mhm. Also ich habe durch die Konzerte mit Jump the Shark, habe ich The Prosecution aus Regensburg kennengelernt. Das war auch so eine Ska-Core-Band damals. Und die haben mich irgendwann angerufen und meinten so, hey, wir haben gesehen, wie du deine eigene Band irgendwie hier rumkommandierst. Willst du es nicht auch mit uns machen?
Wir haben Bock.
Ja, richtig, wir haben Bock. Willst du unsere Tourmanagerin sein und Fahrerin? Und dann, sie hatten irgendwie die Anfrage bekommen, mit Real Big Fish auf Tour zu gehen. Und das war dann so meine erste Tour mit einer anderen Band. So,
okay.
Zum ersten Mal einem Sprinter gefahren und so. Und
wie alt warst du da?
Da war ich vielleicht so, weiß ich nicht, 22.
Okay.
Ja.
Okay, aber dann auch... Gut, du warst mit der anderen Band davor ja schon international so ein bisschen unterwegs. Also von daher war es ja jetzt nicht so ungewohnt, oder?
International, also es waren wirklich ein paar wenige Ausflüge, muss man auch dazu sagen. Weil wir wollen jetzt mal nicht übertreiben.
Ja. Okay, also war das dann die erste große Tour?
Genau, ja genau. So das erste Mal so professionell mit einer Band auf Tour, würde ich jetzt mal sagen. Also so, sofern man das professionell machen kann, aber... es war schon auf jeden Fall sehr interessant und teilweise auch sehr nüchternd, weil du kriegst dann eben die Ansage, weißt du, hier Prosecution sind 10 Leute irgendwie.
Ja.
Und dann kriegst du die Ansage, okay, Changeover zwischen Prosecution und Real Big Fish sind 10 Minuten.
Wird eng.
So, das wird eng. So, also,
ja.
Das war auf jeden Fall, aber es war eine super Erfahrung. Hat richtig Spaß gemacht, die Leute sind total cool und
Kennt ihr euch immer noch? Seid ihr immer noch
irgendwie? Ja, wir sind immer noch befreundet. Ich treffe jetzt auch hier den Lucky auf dem Reeperbahn-Festival diese Woche. Ja,
also voll. Erste Tour, immer noch Freunde, ist ja eigentlich perfekt, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
War das auch für dich das erste Mal so auf Reisen gehen oder kanntest du es vorher mit deinen Eltern irgendwie, dass ihr irgendwie unterwegs wart auf Reisen oder war das...
Nee, also in dem Rahmen war es das erste Mal so wirklich. Okay. Also davor eben mit meiner eigenen Band, aber nur mal so für ein Wochenende.
Ja, ja, ja,
und das
ja.
war mal so das erste Mal, dass es was Längeres war.
Okay.
Ja.
Waren die Shows anders im Ausland? Also wenn ihr dann, also als ihr auf Tour wart?
Ja.
Oder hattest du schon das Gefühl, die Leute sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber eigentlich ist es trotzdem irgendwie das Gleiche oder war es schon so...
Ja.
Bisschen Kulturschock-mäßig.
Ne, ein bisschen, aber im positiven Sinn. Also wir haben in Frankreich haben wir in so einem Squad gespielt, in Dijon. Ja, genau, L'Etanerie in Dijon.
Mhm.
Und das war von dem her gehen ein bisschen Kulturschock, weil die Hauptband nachts um 4 angefangen hat. So, und ich glaube, wir waren um 2 Uhr nachts, waren wir dran. Also von dem her...
Fast wie Köpi hier.
Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es war sau witzig. Also das war definitiv... So ein Wochenende, an das erinnere ich mich heute auch noch echt sehr gerne.
Sehr gerne vor allen Dingen, ja?
Ja, auf jeden Fall, ja. Und auch so, weißt du, da sind dann auch so doofe Sachen irgendwie passiert. So, wir haben unseren Eltern versprochen, dass wir Senf aus Dijon mitbringen. Natürlich haben wir es verpeilt und mussten dann nach der Grenze in die erste Tankstelle fahren und da Dijon-Senf kaufen. Also so doofe Sachen halt auch, ne?
Okay, ja, aber das sind ja so diese kleinen, aber feinen Geschichten, die man dann so mitnimmt, ne? Von denen man dann.
Ja, oder weißt du, auch so sprachlich, da kam nach dem Konzert kam jemand her und wollte was von unserem Schlagzeuger haben und er hat die ganze Zeit von Baguette gesprochen. Und unser Schlagzeuger sagt so, ey, es tut mir so leid, aber ich habe hier nichts zu essen für dich. Ich habe kein Baguette, was willst du denn? Ja. So, ey, ich hol dir Brot aus dem Backstage, was ist los, ne? Und bis wir da mal drauf gekommen sind, dass er einen Schlagzeugstick haben wollte.
Schwierig,
weil Stick heißt Baguette, ne?
Also. Okay. Naja, gut, das ist. Aber ja, hey, das nimmt man mit, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Da warst du als Fahrerin unterwegs, als Tourmanagerin so ein bisschen.
Okay. Ja. Mhm.
Irgendwann, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, was du alles gemacht hast. Das ist ja doch ein bisschen was. Flix Agency.
Ja.
Mhm. Ging das dann so ein bisschen Hand in Hand oder ist die Idee daraus entstanden dann?
Ja, das,
oder?
Das kam so ein bisschen, also während des Studiums, da habe ich schon bei City Red Records ausgeholfen. Die machen so Get Dead, machen sie glaube ich auch immer noch. Und so ein bisschen so in der Punk-Schiene irgendwie. Und da habe ich ein paar Sachen für die gemacht und dann kam Flix so mit dazu. Und habe dann auch direkt, also es war so ein fließender Übergang, ich habe dann nach dem Studium direkt...
Was hast du studiert?
Ich habe einmal Übersetzerin, Dolmetscherin und einmal International Business studiert.
Okay.
Ja, und danach... Ja, ich habe mir immer so während dem Studium so mit Touren so ein bisschen halt die Miete verdient, ne? Und bin dann danach, habe ich direkt angefangen... für Flix viel auf Tour zu gehen einfach und Sachen zu buchen. Und es war halt einfach sehr DIY. Aber es war cool. Also hat Spaß gemacht.
Selber gebucht und auch selber mitgefahren,
genau,
die eigenen
richtig.
Touren.
Ja, voll.
Okay. Wie bist du da an Bands gekommen? Also ich meine, wer jetzt so ein bisschen, um das vielleicht mal so ein bisschen dieses Bild zu malen, wer so ein bisschen Ahnung hat von diesem ganzen Booking-Kram und so. Ich meine, selbst zu der Zeit gab es ja schon eine massive Konkurrenz so. Ne? Also ich meine... Die professionell arbeitenden Agenturen, also wo die Leute davon leben und so weiter, die gab es ja zu der Zeit auch schon.
Ja. Genau, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es war tatsächlich viel über so Buddies und so. Also, dass man einfach rumgefragt hat, wer hat Bock. Und ja, da, also irgendwie kamen immer Anfragen rein. Und dann gerade auch so aus der Hardcore-Szene und so. Und weißt du, ich meine... Wir waren ja eine kleine Klitsche irgendwie und her hatten wir jetzt auch nicht super große Bands, die jetzt auch nicht so hart große Erwartungen hatten. So. Aber es war teilweise, also es war definitiv auch ein bisschen eine harte Schule, weil du hast halt wirklich 100 E-Mails rausgeschickt und es kamen vielleicht 6 Antworten und davon waren halt dann 2 positiv. Und so.
Ja,
also es war wirklich
sehr,
sehr hart.
Ja.
Du kommst ja auch aus dem DIY-Bereich.
Ja, ja. So haben wir ja auch angefangen im Endeffekt mit den Touren. Aber
ja, voll, ja.
Hast da E-Mails rausgeschickt und dann hast du an Türen gekratzt
auf
Facebook hinterhergerannt und kannst du hier noch und kannst du da noch.
Ja, also es war super viel Aufwand, ne?
Ja, und, absolut, also gerade die ersten Sachen.
Ja, und da bin ich auch heute sehr dankbar dafür, weil das natürlich heute sehr viel einfacher ist, wenn man mit Bands zusammenarbeitet, die auch... Ne,
so mit einem gewissen Namen haben und wo das Booking so ein bisschen von... In Anführungsstrichen alleine läuft, auf jeden Fall. Hattest du das Gefühl, dass dir das Mitfahren auf den Touren geholfen hat?
Auf jeden Fall.
Also nicht nur beim Booking-Prozess, also dass man die Veranstalterin oder Veranstalter, was auch immer, kennengelernt hat, sondern auch so um dieses ganze, was Bands, sage ich mal, auch da durchmachen müssen, in Anführungsstrichen, ne, Strecken fahren, aufbauen, abbauen und dann, ne?
Ey, 100%. Also ich gucke auch heute immer noch drauf, dass das Routing einfach gut ist.
Ja.
Einfach deswegen, weil ich es von früher kenne und weil ich selber so oft geflucht habe oder irgendwie über Nachtfahrten hatte oder komplett im Arsch irgendwo nach einer 12-Stunden-Fahrt angekommen bin. Und das muss einfach nicht sein, so. Deswegen.
Es lässt sich nicht immer vermeiden?
Nee, es lässt sich nicht immer vermeiden, aber idealerweise muss es nicht sein.
Absolut, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Zu der Zeit, ich meine, wir haben es gerade schon mal angeteasert, so, da gibt es ja irgendwie doch einen relativen Unterschied zwischen den Geschlechtern, wenn man so da draußen unterwegs ist. Wie war das für dich? Also um gerade mal mit diesem Thema jetzt hier schon relativ am Anfang mal einzusteigen. Du bist in Lindau, ne? Wie gesagt, da in dem Club irgendwie, du hast das gerade aufgezählt, es waren ja offensichtlich auch nur Männer fest angestellt, jetzt erstmal an dieser Stelle völlig wertfrei. So. wenn man auf, auch heutzutage, wenn dann Konzerte stattfinden, das Publikum, die Bands, es ist doch, es geht in eine Richtung, sage ich mal so. Wie war das für dich damals, als du dann so die ersten Male auf Tour gegangen bist? Du warst ja wahrscheinlich immer die einzige Frau, oder?
Ja, also sehr oft tatsächlich. Und ich habe eigentlich meistens gute Erfahrungen gemacht, aber ich bin jetzt auch niemand, der sich irgendwie in eine Ecke stellt und Däumchen dreht, weißt du? Also ich gehe schon offen einfach auch auf die Leute zu und sag so, hey, guck mal, alles, was heute geklärt werden muss, das regeln wir untereinander. So. Einfach, um von vornherein schon Situationen zu vermeiden, wo ich dann irgendwie als die Freundin des Sängers abgestempelt werde oder so.
Das übliche Klischee halt.
Ja, ja, richtig, genau, voll. Genau. Und ich, im Prinzip, ich glaube, es gab nur mal so zwei Situationen auf Tour, wo ich mal so ein bisschen sag, okay, das war jetzt irgendwie uncool, wobei wir die dann auch im Endeffekt gelöst haben. Also einmal war es...
mit Bands, oder was?
Genau, mit Bands, ja. Einmal waren wir im Schlachthof in Wiesbaden und da war schon unten im Keller, so ist so der Backstage-Raum, der Catering-Raum und dann gibt es auch so Schlafraum. Und da war schon eine Band drin und dann kam die Band, mit der ich auf Tour war, kam auch mit rein und ich eben auch und die kannten sich schon und die haben sich alle untereinander begrüßt und dann stand man so im Kreis und keiner hat mich begrüßt. Keiner hat mir die Hand gegeben, es war, als ob ich nicht existieren würde.
Okay.
Und das fand ich dann, also da sage ich dann auch was, weil ja, so,
klar.
Ne, es ist einfach komisch,
ja,
wenn alle begrüßt werden, nur du nicht.
Ja, vor allem, du warst ja vorher mit der Band auf Tour, oder?
Ja, genau, aber die, also diese andere Band,
weißt du, die neue Band. Nee, aber ich meine, deine Band, in Anführungsstrichen, ihr wart zusammen auf Tour, ihr kanntet euch,
richtig.
Kommt da unten rein und plötzlich bist du, keine Ahnung, so der Anhang oder irgendwas.
Ja, voll, ja, also das war irgendwie so merkwürdig. Und das zweite war auch mit einer befreundeten Band, da haben wir in Freiburg gespielt, ich glaube im, es hieß damals White Rabbit oder die Kneipe daneben, ich habe vergessen, wie es hieß. Und dann haben wir nach dem Konzert zusammen abgebaut, alles hochgetragen und so. Und dann, ich hatte an dem Tag ein Kleid an und dann kam der Schlagzeuger der Hauptband her und meinte so, ey, lass mich das doch mal dir aus der Hand nehmen, da machst du dein Kleid nicht dreckig. Und es war halt so, ja,
wow.
Was soll man da machen, also, außer mit den Augen rollen. Und dann bin ich runtergegangen und habe mir als nächstes die Bassdrum geschnappt, so, um ein Statement zu setzen. Was natürlich auch ein bisschen, naja, ich weiß nicht, übertrieben ist, ist extrem in die andere Richtung. Aber, weißt du, so, mir ist scheißegal,
ja, dich,
was ich anhab oder ob ich dreckig werde oder nicht. Genauso wie jede andere Person, die auf Tour arbeitet.
Richtig, so. Ist ja dir überlassen.
Richtig,
ne? Genau. Im Endeffekt. Aber okay, krass. Ja. Also das war jetzt in der ganzen Zeit die einzigen zwei Sachen, die dir im Endeffekt...
Ja, also es gab schon auch noch Situationen...
Ich meine, es sind zwei Sachen zu viel, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber ich meine,
es
ist...
Es gab definitiv Situationen, die, sage ich jetzt mal, grenzwertig waren. Aber ich würde die jetzt nicht auf mein Geschlecht beziehen.
Okay.
Weißt du, so...
Ja, ja.
Ja, deswegen würde ich sagen, dass... Diese zwei tatsächlich so die Situation waren, also wir haben die dann auch gelöst so und es ist alles cool, aber es war so, ist mir dann schon aufgefallen, dass es einfach vielleicht bei anderen Personen anders gelaufen wäre.
Genau. Vielleicht bei dem Thema zu bleiben, aber nochmal ein anderes Festchen aufzumachen. Du bist ja heute im professionellen Bereich unterwegs, dazu kommen wir noch. Um trotzdem aber vielleicht an dieser Stelle schon mal den Vergleich ziehen zu können, hast du das Gefühl, dass es jetzt mal bandmäßig völlig außen vor gelassen, dass es für dich als Frau ein Unterschied ist, im DIY-Business Touren zu buchen oder im professionellen Bereich? Gibt es da Unterschiede oder ist das eigentlich egal?
Gute Frage. Ich glaube, es ist eigentlich egal. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwer, im DIY-Bereich einen Fuß in die Tür zu bekommen.
Grundsätzlich egal,
ja,
als
grundsätzlich,
was.
Ja, genau. Deswegen.
Aber warum ist es so schwer?
Ich
weiß. Müsste nicht eigentlich DIY genau.
Ja, eigentlich schon, ne?
Viel leichter sein, weil DIY ist ja alle können.
Ja,
alle,
ja, das stimmt.
Egal
ja.
Wie, egal ja. Was du bist.
Ja, ja, voll.
Ihr könnt alle machen.
Ja.
Hauptsache, ihr macht so
ja.
Nach dem
ja, ja,
Motto.
Genau.
Und eigentlich müsste doch diese professionelle Ebene, was ja faktisch einfach ist,
ja.
Völlig autonom abgeschlossen und man
ja,
kommt kaum rein.
Ja.
Eigentlich genau das Gegenteil sein, oder?
Das stimmt, ja. Aber ich glaube. Also vielleicht ist es jetzt auch nur so im Nachhinein, dass ich mir denke, oh, es war so eine harte Zeit irgendwie. Aber es war auch voll die gute Zeit. Aber ich fand es einfach sehr, sehr ermüdend und anstrengend, immer den Leuten so hinterherrennen zu müssen.
Immer wieder.
Ne? Also und nachfassen zu müssen und wirklich so fast schon ein bisschen so Bittstellermäßig zu gucken, dass man halt die Bands unterbekommt. Ne? Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt nach Corona sein wird.
Oh ja.
Weißt du, ob dann so das Angebot von Seiten der Szene noch da ist oder ob da auch viele einfach sagen, okay, du, weiß ich nicht.
Ich glaube, es fängt auch bei den Clubs an. Wird es diese ganzen Spots noch geben, so im Endeffekt?
Ja, voll. Also
ich finde, man sieht es hier in Berlin an der eigenen Stadt ja auch, dass man irgendwie so diese kleineren Läden, so viele gibt es auch nicht mehr. Mhm. So, ne? So viele DIY-Spots und kleine autonome Räume gibt es auch nicht mehr in Berlin. So, ne? Und das wird sich ja, das ist jetzt so dieser Mikrokosmos Berlin, aber das wird sich ja wahrscheinlich europaweit durchaus auch gewandelt haben.
Ja, ich denke auch. Ja. Oder weißt du, die Leute machen halt inzwischen was anderes oder haben andere Hobbys oder keine Ahnung. Ne?
Ja, also. Haben ein richtiges Leben angefangen.
Richtig, voll. Ja.
Okay. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Wir rattern erstmal hier deinen Lebenslauf weiter.
Okay.
Flix, hast du wie lange gemacht?
Ich glaube 3 Jahre. Drei Jahre müsste es gewesen sein.
Aber das war ja gar nicht so lange. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo wir uns dann kennengelernt haben.
Ja,
kann das sein?
Kann sein.
Ich glaube, wir haben mal eine Test, wie ist die Band?
Test
of Time.
Ja, stimmt, genau.
Show gemacht, ne?
Stimmt. Wo war das nochmal? Weißt du das noch?
Das war, jetzt ist mein Schuh offen hier. So, jetzt bin ich da. In der Zukunft.
Echt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der Zukunft am Ostkreuz war, bei einem unserem, ich glaube, unserem legendären Stateless-Fest.
Ja, stimmt. Ja, Stateless-Fest. Ja, genau.
Ne? 2014.
Okay. Ja, stimmt.
War das, glaube ich.
Ja, ich glaube, es waren sogar, ich glaube, ich war sogar zweimal mit denen auf Tour und ihr habt zweimal die Show gemacht.
Es kann auch sein, dass wir dann danach irgendwann nochmal eine Show gemacht haben.
Ja, oder vielleicht war es auch eine andere Band. Ja. Kann auch sein.
Aber das 2014 war, glaube ich, ich bin nochmal irgendwie so, habe irgendwie so versucht nachzuvollziehen, wann das war, aber ich glaube, es war 2014.
Ja, okay.
Wie ging es nach Flix weiter?
Ich bin dann nahtlos zu Destiny gegangen.
Ach, direkt der Straße weg.
Richtig.
Akquiriert?
Ja, quasi.
Okay.
Ja,
hey,
ja, ich habe mich da voll reingezeckt. es war tatsächlich so, weil ich hatte einen Kumpel, der da gearbeitet hat, mein ehemaliger Arbeitskollege Flo, super Typ, der ist jetzt in Australien. Und der hat mir den Tipp gegeben, meinte so, ey, da tut sich irgendwann was, schreib doch einfach Dave oder kontaktier Dave. Okay, und dann habe ich 5 Monate am Stück, immer am 1. des Monats, habe ich ihm entweder eine Mail geschrieben, habe ihn angerufen oder eine SMS geschrieben. Ja, und dann nach 5 Monaten kam irgendwann mal so zurück, okay, komm
dann
morgen,
halt.
Dann komm halt morgen zum Vorstellungsgespräch.
Okay, krass.
Ja.
Hast du dich ja wirklich reingezeckt.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Hast du Bands mitgenommen zu Destiny, mit denen du vorher auf DIY-Ebene gearbeitet hast, oder hast du...
Nee, tatsächlich nicht. Also es stand mal so im Gespräch, Such Gold mitzunehmen, aber die haben leider musikalisch dann nicht gepasst und... Da hatte ich leider nicht so viel Verhandlungsspielraum.
Ja gut, wenn man da frisch dann anfängt, dann muss man halt irgendwie das nehmen, was da ist, ne? Oder was man machen darf.
Ja, und aber weißt du, für mich war es halt auch irgendwie so ein krasser Unterschied, weil davor habe ich eben mit kleineren Bands gearbeitet und dann am ersten Tag im Büro habe ich den Vertrag für die Descendants für Südamerika erstellt und unterschrieben. Es war so, okay, what?
Ist halt so.
Ja.
Willkommen im Business, oder?
Verrückt, auf jeden Fall, ja.
Wann, also gib mir mal eine Jahreszahl, wann war das ungefähr, wann hast du da...
Das war ziemlich genau vor 6 Jahren.
Okay.
Also, was ist denn jetzt? 21.
Bei 15 dann,
genau.
Oder?
Ja.
Cool.
Genau, es war im September vor 6 Jahren.
Nicht schlecht.
Ja. Verrückt.
So lang schon.
Verrückt, ey. Alle meine grauen Haare sind in der Zeit entstanden.
Oh ja, das kenne ich.
Ja.
Wie ist es dir seitdem ergangen? Also wie ist dieser Schritt für dich gewesen von diesem DIY-Business rein in dieses Professionelle? Ich weiß nicht, du hast ja dann wahrscheinlich auch ein Gehalt bekommen oder irgendwie sowas. Ne? Also man war jetzt nicht mehr so, wie du es ja selber gesagt hast, so Bittstellermäßig so von wegen, hey, ich buche euch eine Tour, habt ihr Lust? Vielleicht bleibt ja am Ende auch noch ein bisschen Geld hängen, so nach dem Motto.
Ja.
Also war ja wahrscheinlich komplett irgendwie alles auf Kopf gestellt, oder?
Auf jeden Fall. Und ich fand's mega gut. Also ich bin auch heute noch, ich liebe diesen Job. Ich find's so cool. Es macht so viel Spaß. einfach projektbasiert zu arbeiten, mit vielen Leuten zu arbeiten, die auch Bock haben. Und es war auf jeden Fall eine Veränderung, aber eine positive. Okay. So, ich konnte mir jetzt Pizza am Ende des Monats leisten. So, yes. Weißt du? Yeah. Voll gut.
Ja. Da in der Phase, also jetzt in diesem professionellen Business, nur Positives zu erzählen?
Ja, also ich überlege gerade, ob irgendwann mal was war, was irgendwie jetzt nicht so cool war, aber nee, also vielleicht das Einzige ist tatsächlich vor Corona, war wahnsinnig viel, was wir so auf dem Tisch hatten. Also okay. Das ist eher so ein bisschen Richtung krasse Überarbeitung eher okay. ging.
Aber ja. Das, okay, das, also das finde ich abgefahren, weil so meiner Erfahrung nach, also klar, viel Arbeit und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Was ich allerdings immer sehr problematisch empfunden habe, ist dieses Verhältnis zwischen so einer Management-Ebene, die so ein bisschen geboren wurde, die jetzt irgendwie da ist, so eine gewisse fehlende Loyalität auch.
Okay, ja.
Also so eine Geschichte, weißt du, dass da sich eher so viel verändert hat.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch nicht immer positive Erfahrungen so im DIY-Bereich gemacht.
Okay.
Also ich hatte einmal mit einer Band vereinbart, dass ich die bei einer anderen Band mit drauf buch und dann, also wirklich für einen verschwindend geringen Betrag und dann haben die halt am Ende nicht bezahlt oder sowas. Und das fand ich dann schon auch eine schöne Abwechslung, dass du halt wirklich auch sicher weißt, dass du bezahlt wirst und dich nicht drum kümmern musst und nicht Leuten hinterherrennen musst, mit denen du befreundet bist. So.
Ja, ja.
Ne? Weil
das ist halt auch immer noch ein Knackpunkt. So, ne?
Ja, voll. Deswegen, aber
also auch so eine gewisse Distanz, die man dann vielleicht auch hat.
Ja, ja, ja. Aber so mit der fehlenden Loyalität, das habe ich tatsächlich bisher eigentlich noch nicht gemacht, die Erfahrung. Also wir hatten mal intern einen Bandwechsel.
Ja, aber, gut, aber das ja.
Aber ansonsten, also ist, glaube ich, auch noch nie eine Band von mir weggegangen oder okay. so. Also wenn, dann war es eher so, dass wir gesagt haben, oh, ey, es tut uns wirklich mega leid, aber
geht.
Ja, wir haben leider nicht mehr die Kapazitäten ne? Also das kommt ja auch manchmal vor.
Ja. Genau. In welchen Bands arbeitest du? Jetzt müssen wir es hier natürlich auch mal ein bisschen breit treten.
Genau, also Bad Cop, Baboon Show, Buster Shuffle, Descendants mache ich zusammen mit meinem Chef, Less Than Jake, Moscow Death Brigade, Propagandy, Strike Anywhere. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen.
Strike Anywhere gibt's noch?
Die gibt's noch, ja.
Oder gibt's die wieder?
Nee, die gibt's immer noch.
Okay.
Ja, genau.
Wusste ich gar nicht, dass die noch aktiv sind.
Ja.
Okay. Cool.
Ja.
Freut mich, dass das alles im Endeffekt für dich so reibungslos gelaufen ist. Also auch dieser Übergang von DIY zu professionell, dass es da irgendwie, dass das alles gepasst hat. Ja. Konntest du Veranstalter mitnehmen, mit denen du dann vorher DIY-mäßig und dann im professionellen Business?
Ja, teilweise. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das war cool. Also gerade so auch in der Schweiz, weißt du, so die Über-You-Leute, die ja hier das Ubenuse-Festival veranstalten oder Kathi von Singalong oder so. Genau, das war auf jeden Fall cool. Oder so gerade, weißt du, so, ich würde jetzt mal sagen, so in den Ländern außerhalb Deutschlands, in Tschechien oder so, da arbeite ich immer noch mit vielen Leuten zusammen und doch, also schon.
Okay, cool, weil das ist ja eigentlich auch irgendwas, was so ein bisschen, finde ich, auch den Spirit ausmacht, dass man so gemeinsam wächst.
Auf jeden Fall.
Also du bist ja irgendwie dann mit diesem Schritt ins professionelle Business auch irgendwie gewachsen, die Bands sind größer geworden, dann ist es ja eigentlich cool, wenn man so einen Veranstalter auch mitzieht,
auf
oder?
Auf jeden Fall, ja, definitiv.
Ja. Aber auch hier an der Stelle, jetzt kommt wieder der Einwand, wahrscheinlich auch wieder nur Männer, mit denen du da arbeitest, oder? Also auf Veranstalterebene und so weiter?
Ja, tatsächlich. Also es gibt eine Handvoll Frauen, aber
that's it. Woran liegt's?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt.
Also ich meine, du bist ja auch
nicht so ganz, aber ja, man muss aber auch dazu sagen, so der oder die Person, die mir dann tatsächlich auch gezeigt hat, dass es möglich ist, war auch eine Frau. Und zwar war das die Tourmanagerin von Frank Turner.
Oh, okay.
Genau, weil irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich war davor im Club Woodville und so immer nur von Männern umgeben oder von sehr vielen Männern und habe irgendwie nie gedacht, dass es tatsächlich so die Option gibt, dass ich das auch so machen könnte, weil es ja so professionell mit Bands auf Tour gehen oder so. Bis ich dann eben mal die Tourmanagerin kennengelernt habe und mich dann auch mal mit ihr unterhalten habe. Und dann dachte ich mir danach so, ah, okay, vielleicht wäre das ja auch eine Option. Und weißt du, im Nachhinein ist es so banal einfach, wo du denkst so, ey.
Warum nicht?
So, ja, wieso denn nicht, ne? Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich diese mangelnde Vorbildfunktion. Dass du halt automatisch dich an Leuten orientierst, an anderen Leuten orientierst. Und wenn du nicht diese Sichtbarkeit hast, dass du dann gar nicht an dich selbst glaubst und denkst, dass du das machen kannst. Mhm. Weißt du? Weil, so, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist schon auch so das Problem ganz generell in der Szene, so diese mangelnde Sichtbarkeit. Egal, ob das jetzt auf Festival-Lineups ist oder hinter der Bühne oder sonst was, ne? So, also, ja. Das ist tatsächlich was ich mir wünschen würde für die Zukunft.
Dann, siehst du, daraus ergeben sich direkt zwei Fragen für mich. Siehst du dich ein bisschen in dieser Vorbildfunktion? So ein bisschen als vielleicht als Role Model für irgendwelche Mädels, die ich, sehen?
Ich glaube schon tatsächlich, ja. Also zumindest für meine Nichten. Meine Nichte hat mich mal interviewt für die Schule.
Cool.
Als interessanten Beruf. Nee, aber doch, ich glaube, dass jede Person in so hilft, so als Vorbild, ne? Mhm. Also wenn man in bestimmten Positionen arbeitet oder so.
Okay.
Ja.
Du hast auch gerade Festivals angesprochen. Das ist ja auch immer so ein heiß diskutiertes Thema, diese Quoten. Und wir brauchen einen gewissen Prozentsatz an von dem und dem und von dem und dem. Wie siehst du das? Also macht das aus deiner Sicht Sinn, zu sagen, mindestens 10% muss das sein oder irgendwie so?
Ja, ich finde tatsächlich, dass das sinnvoll ist. Also ich finde es vor allem auch spannend, weil sonst ändert sich halt nichts. Weißt du?
So ein bisschen als Druckpunkt.
Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm. Weil ich meine, und ich finde, es ist tatsächlich auch der Job von einem Festival-Promotenden, sich die Mühe zu machen, auch mal genauer zu gucken, was ist denn überhaupt möglich? Weil, weißt du, wenn jemand, also wenn das Gremium sagt, ey, oder hier die Montagssitzung des Festivals, ne? Wenn er sagt, hey, hier, mach mal ein bisschen mehr Hip-Hop, dann muss sich die Person ja auch damit auseinandersetzen, was sind denn gerade aktuelle Hip-Hop-Bands?
Absolut,
die,
ne?
So, und wenn man dann sagt, hey, wir möchten einfach die Gesellschaft ein bisschen mehr abbilden und ein bisschen inklusiver werden, guck doch mal auch, keine Ahnung, ob du Bands findest, bei denen Menschen mit anderer Hautfarbe mitspielen oder mehr Frauen oder keine Ahnung, ne? Also einfach, um die Szene inklusiver zu machen. Ich finde, das ist schon ein guter Ansatz.
Ja, weil das Gegenargument ist ja dann immer, ja, wir müssen Tickets verkaufen und so weiter. Man verkauft damit keine Tickets, was ich glaube auch für Quatsch halte.
Ja.
Oder aber, wenn man so Quoten einrichtet, dass man sagt, ja, aber man kann ja jetzt nicht, sage ich mal, vergleichsweise schlechte Bands nehmen, nur weil da irgendwie eine Frau mitspielt oder was auch immer so. Ne? Das sind ja dann diese Argumente, die man dann immer in den Raum wirft.
Ja, naja, aber es gibt ja genug Bands mit Frauen, die super gut sind.
Das meine ich. Also ich verstehe nicht, also ne, ich weiß nicht, ob jetzt so eine Quote mal der richtige Weg ist, aber ich glaube, der Ansatz, also zu sagen, wie du es ja selber gesagt hast, einfach die Gesellschaft irgendwie abzubilden oder, also ich meine, es gibt wirklich viele, viele gute Bands auch.
Ne, auf jeden Fall.
Mit weiblichen Darstellerinnen und Musikanten und was weiß ich alles.
Und weißt du, wir haben uns letztens mal die Mühe gemacht, wir haben mal unseren eigenen Roster angeschaut und wir dachten eigentlich, ey, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, aber wir haben trotzdem nur ein Viertel davon mit weiblichen
Personen. Das wahrscheinlich schon richtig und, gutes im Vergleich,
oder? Ey, das ist richtig gut. Ey, wir haben uns tatsächlich auch andere Booking-Agenturen angeschaut und wir sind da mit vorne mit dabei, sage ich jetzt mal.
Sagen, Spitzenreiter. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, seid ihr aber auch grundsätzlich, was das Angestelltenverhältnis angeht, oder? Selbst da stecht ihr ja hervor,
ja,
oder?
Auf jeden Fall. Das stimmt, du hast recht. Also wir haben tatsächlich unseren Chef, einen Buchhalter und dann 4 weibliche Angestellte, davon 3 Bookerinnen. Ja.
Da musst du mir erstmal eine Agentur zeigen, wo das genau so
das
aussieht. So, ne?
Ja, und ganz oft ist es ja tatsächlich auch so, weißt du, dass du halt die männlichen Booker hast und dann die Assistenz weiblich ist. Ne?
Buchhaltung macht dann, was weiß ich, irgendwer und dann genau die Assistentin ist dann nur die Assistentin im Endeffekt.
Ja, genau.
Ja. Ja. Du hast es gerade gesagt, es braucht Vorbilder. Mhm. So ein bisschen, dass vielleicht auch irgendwie was nachkommt und ja. so weiter. Aber also ich behaupte jetzt einfach mal, ich glaube, es bedarf nicht nur Vorbilder, sondern ich glaube, ab einer gewissen Stufe, ab einer gewissen Ebene müssen auch einfach aktiv Türen geöffnet werden.
Auf jeden Fall, ja.
Weil ich, also wenn man sich jetzt mal wirklich auf diesem ganz, sagen wir schon fast Industrielevel umguckt, das wird ja, ne, da kommen wir zu diesem Klischee, alte weiße Männer.
Ja.
So, ne? Ja. Egal welche Agentur, selbst auf diesem, was weiß ich, Avocado, MAD, Destiny-Level, so, ne? Das sind halt auch Großteil Typen, die das halt reißen, das Business und darüber hinaus ja auch.
Ja, voll.
Oder? Also ich klar, Vorbilder auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ja wahrscheinlich auch aktiv irgendwas getan werden, oder?
Ja, sehe ich ganz genauso.
Aber was kann man machen?
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Weil du, also irgendwann kommt halt dann doch so diese unsichtbare gläserne Decke, ne, ins Spiel. Von dem her, ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nur, dass bei Destiny, dass wir da echt so von Glück reden können, dass unser Chef da einfach super supportive ist und der hat auch wirklich so von Tag 1 hat er einfach uns Verantwortung übergeben und gesagt, ja, mach da einfach mal. So, also das finde ich schon cool. Und aber es gibt tatsächlich schon viele Agenturen, die auch einfach so, ja, um dich jetzt mal zu zitieren, so Pimmelvereine sind, ne?
Ja.
Und das finde ich dann auch interessant, da guckt man dann schon so ein bisschen drauf, wenn neue Leute eingestellt werden, ob sie dann drauf achten, aber nö. So.
Ja. Eher nicht.
Eher nicht, genau.
Um vielleicht dann nochmal kurz von diesem Thema wegzukommen.
Ja.
Weil du hast ja noch andere Steckenpferde, du hast ja noch andere wichtige Themen.
Ja.
Music Declares Emergency ist noch so ein Thema.
Ja, genau. Da
machen wir erstmal das und dann kommt das Große, dein großes neues Baby.
Okay, ja, voll gut. Ja, Music Declares Emergency ist ein Netzwerk aus Menschen aus der Musikbranche, die sich zusammengetan haben, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakrise zu lenken. Und ich bin da so vor einem Jahr ungefähr dazugekommen. Und fand es einfach auch so in Corona-Zeit so das, was der Podcast für dich ist, war Music Declares für mich. weil ich es total schön fand, einfach so den Austausch mit anderen Leuten wieder zu haben.
Wer hängt da mit drin, um mal so ein paar Namen zu nennen?
Da hängt mit drin Sarah Lüngen, mit der ich jetzt auch die Changency gegründet habe. Dann Super Unknown, so eine Kommunikationsagentur auch. Hängt da noch mit drin? Lisa von Fridays for Future. Wir sind so ein kleiner harter Kern. Ach so, Fine vom Green Touring Network. Konstanze von Clubtopia und Club Liebe. Also Julian von Soundbrenner, also so ein Tech-Unternehmen. Also so ganz unterschiedliche
aus
Leute
unterschiedlichen
einfach.
Branchen und Szenen und was auch immer.
Genau, ja. Voll. Und es macht total Spaß. So.
Aber es ist ein reines Austauschnetzwerk oder was?
Ja, also wir verstehen uns eher so als Wissensvermittlung oder so.
Okay.
Also genau, so es gibt dann immer so Aktionswochen oder Kampagnen, wo wir dann eben auch die Bands mit involvieren, die unsere Erklärung unterschrieben haben. Also es gibt eine Erklärung, die kann man unterzeichnen, dass der Klimanotstand eben ausgerufen wird und dass man sich als Band, grüner, verbessert.
Okay.
So in eine grünere Richtung geht, in eine nachhaltigere Richtung geht.
Okay.
Aber es ist jetzt eine Selbstverpflichtung, es ist jetzt nicht so, dass wir die Bands dann kontrollieren, ob sie das tatsächlich machen.
Gibt es auch kein Handout oder irgendwie sowas, wo mit so To-Dos oder so?
Nee, aber es gibt schon sehr viele Handlungsempfehlungen auf unserer Webseite.
Okay.
Genau, also da kann man drauf gucken und kann gucken, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein Mensch bist, der bei einem Label arbeitet, dann hast du 10 Punkte, die du sofort verbessern kannst. Oder wenn du
gib uns mal hier Infos.
Ja, okay, also zum Beispiel, du kannst Vinyl statt auf 180 Gramm auf 140 Gramm herstellen.
Okay.
So, dann hast
Obwohl das ja dieser Sammlereffekt ist, so, ne? Diese 180 Gramm schwere Vinyl.
Ja, das stimmt, aber an sich, also von der Soundqualität ist kein Unterschied.
Absolut.
Ja. Und du sparst dir aber halt ein bisschen Erdöl. Mhm. Ne? Mhm. So. Und auch beim Versand einfach ein bisschen auch Versandkosten. Also von dem her ist es nicht nur ein ökologischer Effekt, sondern in dem Fall spart man sich vielleicht sogar auch
Es lohnt sich sogar finanziell.
Richtig, richtig, ja. Und so ist dann in jedem Bereich gibt es Handlungsempfehlungen. Mhm. Also für Bands dann zum Beispiel gibt es, dass sie einen Green Rider sich erstellen können oder für Booking-Agenturen so diese generellen Sachen einfach auf grünen Strom zu wechseln, so einer ethischen Bank zu wechseln, sowas halt.
Ja, oder was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre Tourbücher, muss man ja auch nicht mehr ausdrucken, oder?
Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Ne, ich meine, meisten haben ein Smartphone so und kann man sich ja auch irgendwie digital rumschicken.
Voll, ja. Also wir haben es jetzt zum Beispiel auch so gemacht, dass wir kurz vor Corona die Art umgestellt haben, wie wir mit Tourpostern umgehen. Davor haben wir immer einen riesen Batzen Tourposter bestellt und die dann an die Promoterin geschickt und jetzt sagen wir so, hey, hier ist das Design, druckt so viel ihr tatsächlich braucht.
Ja. Ja, macht ja Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wir haben es immer noch sehr lange, haben wir so am physischen selber drucken und eben dann rausschicken festgehalten.
Ja. Wo es ja eigentlich viel smarter ist, oder? Ich meine, mit Fire Alarm und wie diese ganzen Buden heißen, keine Werbung.
Ja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Nicht, dass jetzt hier gleich wieder irgendwer durchdreht.
Ach, du meinst die Umweltdruckerei, keine Werbung.
Genau. Also ich meine, alle, die Shows machen, können sich ja da easy die Poster selber drucken. Also es ist ja überhaupt gar kein Geheimtrick mehr, dass nur die Agenturen da irgendwo Zugriff drauf hätten.
Überhaupt nicht. Und manchmal sind es eben auch so kleine Sachen, die aber dann trotzdem halt den Effekt haben. Ne?
Genau.
So das Große ist dann natürlich bei den Booking-Agenturen zu gucken, wie das Routing aussieht und möglichst halt Flüge zu vermeiden.
Den Ansatz mit Zug zu fahren, habt ihr den auch?
Nee, haben wir tatsächlich nicht, aber wir haben auch fast nur internationale Bands.
Okay.
Also wir haben, aus Deutschland haben wir 8 Eimer Hühnerherzen. Da kümmert sich meine Kollegin drum und sonst haben wir eigentlich nur, das ist die einzige deutsche Band, die wir haben.
Okay.
Aber ich finde es total spannend und ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Also ich stelle es mir schwer vor.
Keine Ahnung.
Gerade auch ab so einer bestimmten Größe, ne?
Ja.
Und, aber ich fände es total spannend, das mal so durchzuspielen.
Weiß nicht, ob es funktioniert. Es ist wahrscheinlich mega riskant, so eine Tour mit Zug irgendwie oder sowas.
Ja, sich halt dann auf Zugfahrpläne zu verlassen und so, ne?
Keine Ahnung. Aber so Flixbus oder so, ich weiß nicht, wie das mit dem Gepäck ist, aber wenn man da halt irgendwie so einen Wochenendtrip, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus machbar ist. Und die kosten ja auch nichts. Keine Ahnung, ob das jetzt so umwelttechnisch so gut ist, dass die nichts kosten.
Ja.
Aber wahrscheinlich fährt man fast günstiger mit einem Flixbus, als wenn man mit einem eigenen Van unterwegs
ist. Vielleicht. Wobei, man muss ja auch sagen, so alles, was gebündelt ist, ist ja schon wieder effizient.
Das meine ich. Das war jetzt so mein Ansatz.
Wenn du statt 8 Personen, die jetzt einzeln mit dem Auto zum Gig fahren, die alle zusammen in den Van packst, dann bist du ja schon effizient unterwegs.
Jetzt stell dir mal vor, 3 so eine Bands, die alle in dem Flixbus sitzen.
Ja, genau.
Sehr gut. Noch mehr gebündelt. Und die bringen noch gleich Gäste mit.
Ja, sehr gut.
Optimal.
Perfekt,
Du hast es gerade schon selber angesprochen. Du hast jetzt noch ein neues Baby.
Ja, genau.
Die Changency.
Richtig, ja.
Was ist das?
Das ist die Agentur für nachhaltigen Wandel. Und zwar haben da meine Kollegin Sarah und ich eben unsere Liebe zu Musik und Klimaschutz nochmal gebündelt. Und das geht nochmal mehr so in die Tiefe als Music Declares Emergency. Also wir begleiten dann quasi spezielle Projekte oder Bands oder, keine Ahnung, Agenturen und helfen ihnen, nachhaltiger zu werden.
Okay, also wie muss man sich das vorstellen? Also kommt ihr dann, wir sind jetzt bei einer Band, ihr kommt dann zu der Band, macht erstmal eine Bestandsaufnahme, wie reist ihr, was macht ihr oder ein Label oder ein Festival oder was auch immer?
Genau,
okay.
Richtig. Also wir bieten zum einen Wissensvermittlung durch Workshops an oder eben die Erstellung von einer Nachhaltigkeitsstrategie und die Umsetzung davon, die Berechnung des CO2-Fußabdrucks oder individuelles Beratungsgespräch. Also da ist alles möglich. Und im Prinzip, wir gucken, wenn wir jetzt von einer Tournee sprechen, dann gucken wir, was setzt die Band denn schon um und wer sind die Ansprechpartner, weißt du? Weil wir wollen natürlich nicht irgendjemand was überstülpen und dann haben die da überhaupt gar keinen Bock drauf, sondern es muss schon zusammen entstehen, so idealerweise.
Und das Touring-Business muss ja auch irgendwie noch funktionieren. Also die Band muss ja noch von A nach B kommen.
Ja, auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall. Und deswegen, also es ist halt dann super spannend, weil du klapperst halt dann so deine Punkte ab, weißt du, so Mobilität, Energie, Wasser, Müll und nachhaltige Ressourcenbeschaffung und guckst halt, wo gibt es denn überall Verbesserungsbedarf bei den verschiedenen Punkten. Und so unter nachhaltige Ressourcenbeschaffung fällt dann zum Beispiel Catering und Merch.
Ja, ja.
Und also es ist total spannend, weil du machst es ja nicht nur so für, weiß ich nicht, die Situation hinter der Bühne und auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne.
Ja.
Weil der größte Anteil der ausgestoßenen Emissionen entsteht durch die Fananreise tatsächlich. Zumindest bei großen Bands.
Ja.
So, also bis zu 80%. So, beziehungsweise Coldplay, Radiohead, die haben vor 20 Jahren mal so eine Studie gemacht und da war die Fananreise hat 93% ihres CO2-Fußabdrucks ausgemacht.
Krass, oder?
So.
Also aber keine es, Fans mehr.
Ja, genau. Voll. Er war halt auch in Amerika und so in Amphitheatern außerhalb der Stadt. Mhm. Also von dem her, ne, ist das vielleicht nochmal ein Sonderfall.
Ja.
Aber ja, ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und auch ein Thema, um das wir nicht drumherum kommen.
Absolut, also definitiv. Was mir jetzt dabei einfällt, ist, klar, wir haben einmal die großen Bands, so die irgendwie ab einer gewissen Ebene ja auch, ich sag mal, gewisse Finanzmittel ja auch zur Verfügung haben, wo man dann, weiß ich nicht, vielleicht kann man also wenn sie noch mit einem Sprinter fahren, vielleicht kann man auf so einen E-Sprinter auch umstellen oder was auch immer. Ich sehe das halt eher schwierig bei so kleineren Geschichten. Ne?
Ja.
Also bei so kleineren Bands, die, was weiß ich, auf so einer 200-Menschen-Ebene spielen.
Ja.
Dort diese Finanzmittel auch aufzutreiben, zu sagen, okay, pass auf der einen Seite, wir wollen vielleicht eco-friendly Merch oder irgendwie sowas machen. Ne? Wir brauchen den Fair-Trade-Merch.
Ja.
Gut, dann muss ein T-Shirt aber auch irgendwie am Ende, damit es sich für uns halt irgendwie auch noch lohnt, weiß ich nicht, 25, 30 Euro kosten.
Ja, voll.
So, ne?
Ja.
Dann hast du dir das Catering, wo man sagt, ja, vielleicht, wir wollen halt irgendwie nur lokal oder irgendwie so oder Bio dann im Endeffekt haben. Ne? Wir kennen es alle, kostet halt auch irgendwie ein bisschen mehr Geld. Im Umkehrschluss, um das alles zu finanzieren, müssen ja die Leute, die Tickets kaufen, tiefer in die Tasche greifen, sprich Ticketpreise müssten ja höher angesetzt werden, oder?
Ja, da habe ich jetzt nicht so wirklich eine Meinung zu, aber das Ding ist, Mist, jetzt habe ich den Faden verloren.
Du hast keine Meinung zum Geld von irgendeinem Verwirrten hier.
Ach so, doch, nee, sorry. Ja, ich finde, also es entstehen ja trotzdem diese externalen Kosten, ob du die jetzt irgendwie auf die Ticketpreise umlegst oder nicht. Weißt du, so wenn du T-Shirts in Bangladesch zu Dumpingpreisen produzieren lässt, dann hast du ja trotzdem einfach eine krasse Ungerechtigkeit, ob sich das jetzt im Preis deines Merches abbildet oder nicht.
Mhm, na klar.
So, und ich glaube schon, dass man den Leuten auch mehr zutrauen kann und auch nicht so sehr so in die Richtung Verzicht gehen darf, sondern mehr so in Richtung Solidarität.
Mhm.
Weil weißt du, wenn du sagst so, hey Leute, guck mal, unsere T-Shirts kosten mehr, aber dafür stellen wir auch sicher, dass weiß ich nicht, dass keine Kinderarbeit dahinter steckt.
Absolut,
und dass es faire Ökobaumwolle ist und die Arbeitsbedingungen einfach cool sind. Ich glaube schon, dass das Publikum das supportet.
Ja?
So, auf jeden Fall.
Okay. Du, ich will es ja auch nicht schlecht reden an der Stelle. Ne? Es sind halt irgendwie nur so diese Gedanken, wo ich mir dann irgendwie Sorgen mache, auch jetzt an diesem konkreten Beispiel in Berlin, ne, wenn Konzerte stattfinden, du hast so eine Masse an Konzerten im Endeffekt, mehrere am Tag. Du kannst ja 7 Tage die Woche auf irgendeine Show rennen, die hier irgendeine Blaskapelle irgendwo angucken. Ja? Wenn man sich dann überlegt, okay, alle machen mit, was ja eigentlich, ne, das wäre ja eigentlich das wünschenswerte Ziel, dass alle mitmachen, irgendwie jetzt nicht, wie du, ne, diese Kinderarbeit-T-Shirts dann irgendwie holen, sondern die halt irgendwie vernünftige Qualität haben, die dann halt auch vielleicht hier irgendwie also bedrucken lassen, wo man weiß, okay, da gibt es dann vielleicht auch halbwegs vernünftige Löhne,
die jetzt
wahrscheinlich Siebdruckereien auch nicht so gut bezahlt werden. Aber dass dann bei jedem Konzert irgendwie die Preise erhöht werden.
Ja, das, ich sehe das schon auch kritisch, aber weißt du, ich glaube auch tatsächlich, dass so kleine Konzerte jetzt nicht unbedingt das Problem sind.
Ah, ja,
weil da hast du, weißt du, wenn jetzt ein 200-Leute-Konzert hier in Berlin hast, dann kommen die Leute aus Berlin. Die reisen ja nicht von weiß nicht, absolut. Frankreich oder Italien
meistens
nach Berlin.
Meistens kommen dann eh mit einem Zug oder mit einem Fahrrad.
Richtig,
oder
genau, eben. Also von dem her und ich glaube, dass eher tatsächlich so bei größeren Bands dann so die Frage aufkommt, okay, wieso bezahlt ihr eigentlich nicht dafür, was ihr für Umweltkosten verursacht? Mhm. Also wieso wird es denn nicht mit abgebildet, weißt du? Ja. Das ist eher so das, wo ich mir denke, okay, vielleicht haben wir da auch so einen Fehler im System.
Absolut, ja.
Weil, du gehst ja auch nicht auf die Straße und lässt irgendwie dein Müll liegen oder sonst was. Das ist ja heute vollkommen selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dass man seinen Müll in die Mülltonne schmeißt.
Ja.
So, aber es ist nicht vollkommen selbstverständlich, dass man Verantwortung dafür übernimmt, wo seine Klamotten herkommen oder wie man sich ernährt oder unter welchen Bedingungen die Lebensmittel hergestellt wurden oder sonst was.
Ja.
Und ich glaube, dass es einfach mega das Potenzial bietet und weil es ja auch so inspirierend ist, vielleicht sind wir da wieder beim Thema Vorbilder.
Ja.
Vielleicht brauchen wir mehr Bands, die einfach mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, hey, uns ist das wichtig und wir setzen es um und Leute, macht doch mit.
Ja.
So.
Ja, vielleicht. Also, ne, wenn man auch mal dann sich die Preise bei größeren Tourneen oder was auch immer anguckt. Ich meine, da kosten T-Shirts ja auch teilweise schon 30, 40 Euro. Ne?
Auf jeden Fall.
Wo man einfach genau weiß, die sind definitiv nicht handgefertigt in irgendeiner Siebdruckerei hier 10.000 T-Shirts produziert worden.
Ja, voll.
Ne? Also wo man dann auch einfach sagen kann, ey, ihr könntet auch einfach fair und vernünftig produzieren.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Ne? Und weißt du, ich will da auch gar nicht so auf die Shaming-Schiene gehen, weil ich finde...
Aber man kann schon ein bisschen den Finger in die Wunde drücken.
Ja, wobei ich ja schon immer eher Fan davon bin, mit positivem Beispiel voranzugehen und andere zu inspirieren, als irgendwie Leute anzukacken und zu sagen so, ey, was du machst, ist scheiße. So.
Ja.
Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Vorbilder in dem Bereich.
Damit könnten wir es jetzt hier fast schon
ja, genau.
Auf jeden Fall. Aber ich wollte eigentlich auch noch mal, das finde ich nämlich eigentlich auch ein spannendes Thema, Festivals.
Ja.
Bei Festivals, ne, auch da gibt es ja eine riesen Anzahl an Festivals. Und wenn man sich das ja auch mal anguckt, ne, mit Plastebechern. Also viele haben ja schon auf so Pfandsysteme oder Mehrwegsysteme umgestellt und all so eine Geschichten. Aber ich gehe mal davon aus, du siehst da schon noch eine große Möglichkeit, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mehr rauszuholen bei Festivals.
Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, ist es gerade auch interessant, also... Es gibt auch schon sehr, sehr viele Festivals, die das auf dem Schirm haben. So zum Beispiel das Digital Festival in Amsterdam ist es, glaube ich, irgendwo in den Niederlanden. Die haben ein krasses Konzept einfach und haben einfach auch die Kreislaufwirtschaft schon so in ihrem System irgendwie etabliert, dass... dass es schwer ist, das noch irgendwie zu toppen. Also die fangen schon beim Catering an. Die fangen mit Lebensmitteln, die aussortiert hätten werden sollen, fangen die schon an, damit zu arbeiten.
Aber wäre das nicht auch eigentlich viel günstiger? Weil ich meine, die wären doch eh aussortiert. Das wäre doch eigentlich für jedes Festival ein riesen Sparpotenzial, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß halt nicht genau, wie das so rechtlich in manchen Ländern ist. Na gut,
in Deutschland ist das ja,
ne?
Mit Containern ist ja irgendwie auch verboten und keine Ahnung was.
Ja. Aber im Prinzip fangen die da schon an, einen positiven Eindruck zu machen, weil sie nicht mal... Sachen extra fürs Festival herstellen lassen, sondern Sachen, die weggeworfen werden würden, verwerten.
So. Cool, okay.
Und das ist schon cool.
Aber preislich unterm Strich dann teurer als alle anderen? Oder das, weißt du
ich
das?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht genau. Es ist, glaube ich, auch ein Elektro-Festival. Also ich werde da wahrscheinlich nicht persönlich im Publikum stehen.
Aber sie gehen offensichtlich mit gutem Beispiel voran.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich meine, ihr seid jetzt frisch gestartet. Keine Ahnung, habt ihr schon Klientinnen bei euch am Start? Seid ihr schon an irgendwem dran, wo man hier mal schon...
Ja.
Name-Dropping betreiben kann?
Leider nicht.
Okay.
Ich darf leider noch kein Name-Dropping machen. Das Einzige, was ich sagen kann, wir machen für ein Orchester, das heißt Orchester des Wandels, dafür machen wir, berechnen wir den CO2-Fußabdruck von ihrer CD-Produktion.
Okay. Obwohl ja so ein Orchester mit mit dieser Personenanzahl wahrscheinlich auch ein spannendes Thema ist, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Wenn die reisen?
Voll, genau. Und wir haben noch nicht damit angefangen, wir fangen nächste Woche damit an. Aber das wird so das erste Projekt sein. Und ich finde es total spannend, weil es auch nochmal so ein bisschen was anderes ist. Also nicht so dieses, weißt du, wir sind ja super Firmen einfach so, was Bands und Touring und so die Sachen angeht, ne? Und das ist nochmal so ein Tick was anderes. Also, okay.
Ich muss ganz doof fragen, wie berechnet man den CO2-Abdruck?
Ja, also es ist im Prinzip ganz viel harte Daten und Zahlen, die man sammelt.
Okay.
Dann haut man es in den CO2-Rechner und dann guckt man,
was rauskommt.
Richtig, ja.
Ob es jetzt gut oder schlecht ist.
Genau, ja.
Okay.
Ja.
Cool. Klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend.
Auf jeden Fall.
Gibt's da, also kann man sich das in irgendeiner Art und Weise fördern lassen? Also ich meine, wenn jetzt, wir können ja hier an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen.
Ja.
Wenn also Leute Interesse haben, sich von euch unterstützen zu lassen, Festivals, Bands, Labels, was auch immer.
Ja.
Also muss man das dann eigenfinanziert irgendwie an euch herantreten? Oder, also keine Ahnung, gibt's da Fördermittel, die man beantragen könnte?
Ja, ich weiß gar nicht genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Fördermittel gibt. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt nicht erkundigt. Und ansonsten ist es so, dass es entweder eigenfinanziert ist oder... wir haben intern für uns gesagt, dass wir ein Pro-Bono-Projekt pro Jahr machen und eben gucken, was das dann für ein Projekt wird. Aber wir würden jetzt gerne nicht unbedingt mit dem Pro-Bono-Projekt anfangen, sondern so in einem Monat dann vielleicht.
Ja, das macht Sinn. Aber gut, ich mache hier auf jeden Fall, ne, wie sagt man immer bei den YouTube-Videos, hier unten in der Beschreibung, uns sieht ja keiner.
Genau, ja.
Aber trotzdem, da kann man den doch mal das ganze Ding verlinken.
Cool. Voll geil.
Auf jeden Fall. Zum Abschluss, weil ich bin eigentlich mit dem Hauptteil durch.
Mhm.
Außer du willst noch irgendwas sagen zu irgendwas.
Wann willst du denn den Podcast veröffentlichen?
Am Sonntag.
Ach so, nee, okay, dann ist eh schon zu spät, weil sonst hätte ich gesagt... Könnten die Leute ja beim Reeperbahn-Festival vorbeikommen?
Ach so, ja, nee, das ist dann zu spät. Der Podcast kommt genau nach dem Reeperbahn-Fest raus.
Ach, okay, gut. Na, also, dann hoffentlich haben wir
nächstes
dann
Jahr.
Eine super Woche auf dem Reeperbahn-Festival gehabt.
Da bin ich mir sicher.
Ja.
Zum Abschluss gibt es ja immer noch mal so ein kleines Spielchen.
Mhm.
Es ist das Wunsch-Line-Up.
Bitte?
Das Wunsch-Line-Up.
Ah ja.
Du bist Promoterin.
Ja.
Du hast unendlich viel Geld. Du kannst auch tote Bands wieder zum Leben erwecken.
Okay.
Du musst jetzt eine Show zusammenstellen.
Ja.
Drei, vier Bands. Mhm. Machen wir mal vier Bands, wie immer.
Ja, cool.
Und genau, im Laden deiner Wahl.
Okay. Also, wir haben vorher schon die Band hier auf der Playlist gehört, nämlich die Kings of Nothing.
Okay.
Die würde ich auf jeden Fall mit aufs Line-Up packen. Ich glaube, ja, die haben mich tatsächlich auch sehr beeinflusst. Ich habe ein paar Tattoos wegen denen.
Oh, okay.
Ja, ja. We're all kings of nothing, which most of us hide. Ne? Die würde ich definitiv mit aufs Line-Up packen. Und dann The Baboon Show, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und dann würde ich noch entweder Dead to Me oder Toy Guitar mit aufs Line-Up packen, weil ich die Stimme von Jack Dalrymple einfach... unglaublich gut finde.
Okay, in welchem Laden würde das Ganze stattfinden?
In welchem Laden? Kennst du Trickster?
Ja.
Ja, ich würde es vielleicht im Trickster machen.
Okay, also doch nicht wieder zurück nach Lindau gehen?
Nee.
Du bleibst.
Nee. Genau, ich bleibe hier in Berlin. Ja. Wobei Trickster, also es wäre schon ganz schön hart, weil wie viel passt da rein? 60 Leute? 80
nicht viele
Leute?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ey, aber ist ja deine Show.
Ja, das stimmt. Aber der Sound ist da... Also die Stimmung ist natürlich super gut, aber der Sound nicht so geil. Vielleicht würde ich doch in einen anderen Laden gehen, aber da muss ich nochmal überlegen. Ja, das ist schon so lange her, dass ich auf dem Konzert war. Hey, mir fallen gar keine
Konzerte
Venues
eigentlich?
Mehr ein.
Ja,
ey.
Ist auch egal.
Ja.
Auf jeden Fall ein spannendes Line-Up.
Mhm.
Eigentlich wären wir durch.
Ja.
Eigentlich wären wir durch. Aber jetzt ist mir gerade ja noch die offensichtlichste Frage überhaupt eingefallen.
Was?
Wir haben ja über Vorbilder gesprochen. Hast du denn Vorbilder?
Das muss ich
ja jetzt hier am Ende nochmal einschieben, weißt du?
Du hast recht, auf jeden Fall.
Weil du, also ich habe dich ja gefragt, du sollst ja Role Model sein. Ja, du sollst Vorbild sein für alle anderen, für junge Mädchen, für Frauen, was auch immer, die sehen, ey, ich kann auf Tour fahren, ich kann Tourmanagerin sein, ich kann meinetwegen auch Shows selber veranstalten und ich kann sogar auch Bookerin werden.
Ja,
man kann auch als Frau Touren buchen.
Genau. ich überlege gerade, gar nicht so einfach. wenn du mir hier so die Plüschpistole auf die Brust setzt.
Naja, du hattest ja kurz mal erwähnt, die Tourmanagerin damals von,
genau,
von Frank Turner.
Ja, ja, ich glaube, die hieß Trish oder Trix oder irgendwie so. Ja, die ist schon oben mit dabei, auf jeden Fall. Ja, sonst, ich weiß gar nicht genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so veranlagt, weißt du, dass ich so zu anderen Leuten so aufschaue oder so. Also,
muss man ja auch nicht.
Ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber, dass ich sage, so, oh, ich will genauso werden wie die Person oder die inspiriert mich. Wobei, ich meine, inspirierende Personen gibt es ja schon viele.
Absolut, so, ja, ja.
Also
ja.
Allein meine Kollegin, mit der ich jetzt die Agentur gegründet habe, die inspiriert mich, weil sie einfach eine super coole Socke ist und mega viel gebacken bekommt. So.
Ja.
Und ich finde, das ist generell immer so eine Sache, also es motiviert mich dann selbst auch nochmal, weißt du, wenn du mit Leuten zu tun hast, die einfach so das Feuer mitbringen und so diesen Enthusiasmus.
Ja. Die Bock haben.
Genau.
Gibt's aber keine, also gut, du hast sie jetzt genannt, aber ansonsten...
Ja. Ja, sonst, ich bin da so schlecht bei sowas. Weißt du, so in 5 Minuten fällt mir bestimmt was ein, wenn wir nicht mehr
überreden. Ist auch egal. Also ist ja, hätte ja sein können, dass dir noch irgendwas auf der Zunge liegt, aber ich find's eigentlich viel cooler, dass du selber sagst, dass du eben nicht so, also so dieses, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen, so anhimmeln oder was auch immer, so, oh Mensch, die Person ist so cool oder was auch immer, sondern dass man sich da eher inspirieren lässt von verschiedenen Leuten.
Voll, ja.
So, ne? Ja. Die macht vielleicht das gut, die Person macht das gut. Also kann man sich überall so ein bisschen was mitnehmen.
Genau.
Und einen eigenen Ansporn.
Ja, auf jeden Fall.
Oder?
Ja.
Cool. Dann jetzt sind wir quasi durch. Wir sind am Ende. Du hattest gerade schon noch mal was gesagt. Trotzdem an dieser Stelle noch mal danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir hier hinzusetzen.
Ja, danke dir.
Ein bisschen zu plaudern.
Ja.
Und uns ein bisschen auszutauschen.
Das wäre sehr kurzweilig.
Danke.
Ja.
Hast du trotzdem noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen?
So, das erinnert mich so ein bisschen an die Inschrift auf meinem Grabstein.
Hast du noch letzte Worte? So sollte es jetzt nicht rüberkommen.
Nö, also ich finde, vielleicht wenn die Leute Bock haben, sich einfach mal noch mehr Gedanken über ihre Verantwortung zu machen. Das finde ich super. Und so gar nicht, weißt du, im negativen Sinne, sondern einfach mal überlegen, so, okay, vielleicht kann ich mich selbst noch irgendwo verbessern, vielleicht kann ich mein Verhalten, meine Arbeitsweise, weiß ich nicht, verbessern und nachhaltiger werden, weil wir haben ja nur noch 10 Jahre, bevor wir die 1,5-Grad-Grenze knacken. Oh, und? Ach so, bis der Podcast rauskommt, ist ja auch schon wieder vorbei. Am Freitag ist ja wieder Klimastreik, aber...
Gut, dann sagen wir es so, am Freitag war Klimastreik.
Genau, und hoffentlich sind viele Leute hingegangen.
Genau, wir hoffen, dass viele Leute da waren. Ansonsten, ich bin mir ziemlich sicher, es wird demnächst nochmal einen Klimastreik geben.
Ich glaube auch.
Also das Ding ist ja, also irgendwie das Thema, das ist ja noch nicht vom Tisch mit dem Klima
auch.
Oder so,
ja,
oder?
Ja.
Also,
begleitet uns noch eine Weile.
Ich befürchte es auch.
Ja.
Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Nee, alles gut.
Letzte Worte, das war's. Nö. Grüße gehen raus an... An alle, die dich kennen. Genau. Ja, dann sind wir damit durch. Ich sage, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank.
Ja, cool.
Und sage Tschüss.
Ja, danke dir und ciao.